Vielleicht lesen wir einfach mal zu Eingang diesen Vers. 1. Mose 1, 26. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und als Frau schuf er sie. Jesus, und wir beten, dass du uns heute Abend segnest, wenn wir dein Wort hören. Vater, wenn wir vor allen Dingen hören, wie du uns gemacht hast, wie du uns geschaffen hast, wie du unser emotionales, inneres Layout kreiert hast, Vater. Und wir wollen unsere Identität kennenlernen. Wir wollen wissen, wozu wir berufen sind. Wir wollen erkennen, Vater, was du in uns hineingelegt hast. Und wir wollen darin leben. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, dein Wort aufzunehmen. Nicht nur im Kopf, sondern vor allen Dingen im Herzen. Und ich bete, dass uns dein Wort ermutigt, Vater, tröstet und verändert. In deinem guten Namen beten wir jetzt, dass du auch jede Störung, jedes Hindernis beseitigst, Herr. Und dass dein Wort Raum hat zu fließen, Raum hat zu schneiden, schärfer als ein zweischneidiges Schwert, Vater. Und dass Seelisches von Geistlichem getrennt wird und dass dein Wille in unserem Leben durchkommt. Amen. Zu verstehen, wer wir wirklich sind, ist gleichzeitig der Schlüssel zu unserer Identität. Und wenn du deine Identität erkannt hast, dann hast du darin auch viele Antworten gefunden auf Fragen, die dich in deinem Leben bewegen. Und Gott möchte, dass du deine Identität verstehst. Gott möchte, dass du weißt, von wem du herkommst. Gott möchte, dass du erkennst, wer du bist. Und das Interessante ist, das ist auch ein Prozess. Ich habe in der letzten Woche die Geschichte nochmal gelesen, als Jesus mit 12 Jahren das erste Mal in den Tempel nach Jerusalem kommt. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Und da passiert was Interessantes. Die Eltern marschieren nach Hause und unterwegs stellen sie plötzlich fest, dass ihr Sohn nicht mehr dabei ist. Und ich frage mich, wie das passieren konnte, aber wahrscheinlich waren das riesige Pulks und die Kinder waren wahrscheinlich für sich, die Jugendlichen für sich, ne? Und da hat man gedacht, naja, der wird bei der Kindertante sitzen, ne? Und voller Angst sind sie zurück nach Jerusalem, wie man das so macht, wenn man was verliert, geht man an den letzten Punkt, wo man das, was man verloren hat, noch gesehen hat. Und sie dachten sich, Mensch, Jesus haben wir zuletzt im Tempel gesehen. Und tatsächlich sehen sie ihn im Tempel sitzen, unter diesen Schriftgelehrten, diesen hochgebildeten Männern und mit ihnen theologische Sachen ausdebattieren. Und Maria spricht ihn an und du hast uns Sorgen gemacht und wie kannst du sowas nur machen? Und Jesus sagt was ganz Interessantes. Er sagt, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Und das ist eine ganz interessante Begebenheit. Es ist der Moment, denke ich, wo uns die Heilige Schrift, die Bibel zeigt, dass in Jesus auch ein volles Verständnis rausgebrochen ist über seine wahre Identität. Er hat erkannt, wer er wirklich ist. Wir dürfen eins nie vergessen, Gott wurde in Christus vollkommen Mensch. Wir denken immer, als der als Baby in der Wiege lag, da konnte er schon fließend Hebräisch, Griechisch, Englisch, Deutsch, konnte schreiben, lesen, rechnen und hat wahrscheinlich schon aus der Wiege rausgepredigt, ne? Und all diese skurrilen Sachen. Er war ein Kind, ein Baby wie du und ich. Er hat eine Kindheit, ist aufgewachsen wie ein Kind, wie du und ich. Er hat dieselben Dinge erlebt, wie du und ich. Er ist beim Laufen hingefallen, wie du und ich. Er hat in die Windeln gemacht, wie du und ich. Ja. Die Bibel sagt, er war vollkommen Mensch und doch vollkommen Gott. Und so ist auch seine Entwicklung als ein Mensch. Er durchlief diese Entwicklung. Gott begrenzte sich, das muss man sich mal vor Augen führen, um das zu erleben, wie es ist, Mensch zu sein. Gott sagt, ich durchlaufe das ganze Programm, nicht mit Abkürzungen. Sondern das heißt, er erlebte auch, wie es ist, dass in ihm diese Identität erwächst. Das war der Moment, wo Jesus erkannte, dass er eigentlich nicht Josefs Sohn ist, sondern eigentlich, dass seine eigentliche Identität ist die des Sohnes Gottes. Und das ist die Identität, wo Gott sehnsüchtig darauf wartet, dass du und ich, dass wir das erkennen, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist, dass du das erkennst, dass du dich neu definierst. Und diese neue Definition hat in Jesus auch was ausgelöst. Ne? Da kam plötzlich auch ein Widerspruch. Ne? Wie kannst du uns nur diesen Schreck einjagen? Und so weißt du nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Seine ganze Lebensvision ändert sich in diesem Moment auch. Sondern es ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir erkennen, wer wir sind. Und solange wir uns nicht als Söhne und Töchter wirklich erkennen, diese Identität auch entdecken, werden wir immer strugglen, fallen, immer unsicher sein. Wer bin ich eigentlich? Auf der Suche sein, wer ich bin. Wir werden uns immer noch an diesen ganzen anderen Identitäten und Sachen festhalten, von denen wir glauben, dass es unsere Identität ist oder unsere Identität ausmacht. Und dazu gehören diese sieben Dinge, ich werde sie gleich nochmal aufziehen, diese sieben Bedürfnisse, die oft Ersatzidentitäten für uns werden. Und viele Christen haben deshalb immer noch Probleme, auch in ihrem Leben heute, weil sie in einer falschen Identität leben. Weil sie sich nicht als Kinder Gottes erkennen. Weil sie nicht wirklich erkennen, dass ihr Vater Gott ist. Und was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Jesus hatte ein vollkommenes Verständnis darüber, was es heißt, ein Sohn Gottes zu sein. Und deswegen war auch diese unglaubliche Ruhe, dieser Friede und diese Gewalt auf ihm. Aber das Geniale ist, dass er sagt, ihr werdet die gleichen und dieselben und noch größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Und wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, da ist ein Weg dahin, da ist ein Weg, das zu erkennen, da ist ein Weg, das zu lernen. Und das Ganze ist ein Prozess, der für viele von uns ein Leben lang gehen wird. Und das ist nicht schlimm, das ist keine Katastrophe, weil Gott mit jedem von uns anders umgeht. Ihr erinnert euch, dass ich in einer Predigt mal gesagt habe, tausch mal deinen Schuh, deinen linken, mit deinem Nachbarn zur rechten Seite und du wirst merken, dass dir der Schuh nicht passt. Und genauso wird Gott auch dich auf dem Weg, in dem du deine Identität entwickelst, dir niemals den Entwicklungsweg überstülpen, den er mit einem anderen geht. Gott handelt an mir anders wie am Marco anders wie am Rainer, an der Syrah anders wie an der Ina und so weiter. Deswegen sollen wir uns auch nicht vergleichen miteinander und dann heulen, weil der andere vielleicht weiter oder anders ist oder stolz sein, weil der andere scheinbar unter mir ist. Aber Fakt ist, wir alle sind auf einer Reise, die dahin führt, dass wir unsere Identität entdecken. Und um diese Identität zu entdecken, müssen wir auch verstehen, was Gott in uns hineingelegt hat. So, hier haben wir nochmal diese sieben Wesenszüge im Einzelnen. Gott hat in dich hineingelegt, das Verlangen, geliebt zu sein und angenommen zu sein. Bedeutsam zu sein und Bedeutsames für andere weiterzugeben. Erfolg zu haben in dem, was wir tun. Das Verlangen, schön zu sein. Faszinierendes, Erstaunliches und Wundersames zu erleben. Mit ganzem Herzen leidenschaftlich für etwas zu sein. Und last not least, Intimität zu erleben, zu erfahren, ohne diese Angst, die uns immer wieder verfolgt, dabei zurückgewiesen zu werden oder ausgenutzt zu werden. Das sind vier ganz, ganz intensive Bedürfnisse, die Gott in uns hineingelegt hat. Und das Interessante ist, dass diese Bedürfnisse in Gott selber auch angelegt sind. Gott selber hat zum Beispiel ein unglaubliches Verlangen, von dir und mir geliebt zu sein. Gott sehnt sich nach deiner Liebe. Das ist etwas, das sich Gott nicht nehmen kann. Gott kann sich deine Liebe nicht nehmen. Er kann sie auch nicht einfordern. Aber er sehnt sich nach ihr. Du bist sein Kind und welcher Vater, welche Mutter sehnt sich nicht danach, dass das eigene Kind einem Liebe, Dankbarkeit, Freundschaft, ein Verlangen, Anerkennung entgegenbringt. Dass wir in Beziehung kommen miteinander. Und Gott sehnt sich nach dir. Gott sehnt sich nach dir. Etwas ist in dir, das für Gott so ungeheuer kostbar ist. Und du bist nicht einfach nur eine Nummer für ihn. Wir haben uns vorgestern gerade wieder oder vorvorgestern Bruce Almighty angeguckt, ne? Und ich bin jedes Mal fasziniert. Ich denke, entdecke immer wieder neue Facetten in diesem Film. Das ist diese erste Szene, wo Bruce in diese riesige weiße Halle reinkommt und da ist diese Leiter, die in die Decke reinführt, ne? Und dann kommt Gott da die Leiter runtergeklettert, ne? Und er guckt den Bruce so ganz richtig liebevoll an und sagt, hey, das mag ich, Licht aus, Licht an. Der hat doch so einen Jingle, er ist der Reporter gewesen, hat so einen Jingle entwickelt, ne, so ein, und Licht aus, Licht an. Und da habe ich in dem Moment, hat mir Gott gesagt, weißt du, Uwe, dass es Dinge gibt, die ihr erfindet. Dinge gibt, die ihr euch ausdenkt. Sachen es gibt, die ihr konstruiert, die ihr macht, die mir wirklich gefallen. Von denen ich total begeistert bin. Wo ich sage, hey, das gefällt mir, guck mal, ne? Und wo wir manchmal meinen, ja, Gott ist ein Typ, ich meine, der guckt uns an, so wie wir ein kleines Baby angucken, was so einen krummen, schiefen Turm baut, sagen, naja, also das kann ich viel besser, gell, du blödes kleines Baby. Ne? So ist Gott nicht. Und es ist noch nicht mal so, dass da etwas ist, wo Gott sagt, das kann ich auch. Ich persönlich bin zutiefst überzeugt, es gibt Dinge, die wir hervorbringen, wo Gott sagt, wow, großartig, das gefällt mir richtig. Wir dürfen nicht vergessen, die Bibel sagt, du und ich, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Hey, wenn du nach dem Ebenbild deines Vaters und deiner Mutter gemacht bist, dann wirst du bestimmte Wesenszüge von ihnen geerbt haben. Auch Intelligenz. Und was, wo Gott uns hinführen möchte, ist, unsere Identität zu erkennen. Ich bin nach dem Bilde Gottes gemacht. Er ist mein Vater. Er ist mein Vater. So, und das heißt, in dir wohnt, wir haben gestern unser Evolutionsseminar gehabt, das war wirklich, mir hat es riesig Spaß gemacht. Ne? Wir waren alles da hier. Viele, gell? War gut? Ja. Ne? Also mich hat es total wieder, wow. Und da wurde mir erstmal bewusst, ne, wie genial, wie kreativ Gott ist. Und gleichzeitig wird mir bewusst, wie kreativ wir sind. Sondern das sind Dinge, die du geschaffen hast, von denen Gott total begeistert ist. Wo er sagt, wow, das hätte ich nie gedacht. Ne? Sondern das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir uns diese sieben Bedürfnisse nun ansehen, dann spüren wir aber auch, wir sind mit ihnen verbunden. Wir können sagen, ja, hey, das sind wirklich Dinge, die wollen wir. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der das nicht will. Ist okay. Ne? Aber interessanterweise parallel damit haben wir so das Gefühl, dass es da auch Mängel gibt. Wir spüren, das sind Ebenen und Bereiche, wo wir eben das nicht erfahren. Wir erfahren Erfolg nicht. Wir erfahren nicht, dass wir schön sind. Wir erfahren vielleicht nicht Leidenschaft. Wir fühlen uns nicht geliebt. Sondern das ist die Realität unseres Lebens, die Realität unseres Lebens, die manchem entsteht, dass wir unsere Identität in ihm noch nicht gefunden haben und eigentlich das, was er geben kann, bei anderen Menschen suchen und Zurückweisung erfahren. Ich möchte geliebt sein und ich versuche das vielleicht sogar durch Manipulation bei Menschen zu erzwingen und das Resultat, bumm, ich kriege eine verpasst, erlebe Ablehnung und das prägt meine Identität. So, und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir auch erkennen, diese sieben Bedürfnisse kann am Ende nur Gott in dir erfüllen. Und das wollen wir auch lernen in diesen drei Predigten, die ich haben werde. Es gibt, wenn wir diese Liste auch betrachten, etwas anderes, das in uns hochkommt. Ich habe das in der ersten Predigt gesagt, wenn wir sagen, ich möchte geliebt sein, dann gibt es eine andere Stimme, die leise in dir sagt, du bist selbstsüchtig. Das ist selbstsüchtig. Oder wenn du sagst, ich möchte Erfolg haben, dann sagt plötzlich eine Stimme, du bist erfolgsgeil. Oder du möchtest bedeutsam sein, da kommt diese Stimme und sagt, Bruder, Schwester, das ist aber sehr anmaßend, ja. Du möchtest schön sein, Hochmut. Faszinierendes erleben wollen, naja, du bist halt ein Schwärmer, gell? Du. Komm doch mal auf den Teppich runter, gell? Leidenschaftlich für etwas zu sein, ach, du bist ziemlich einseitig. Du solltest mal nicht so einseitig sein. Ne? Erlebe ich oft, Leute, die Leidenschaft für etwas haben, denen wird oft Einseitigkeit untergeschoben. Ah ja, das ist halt so ein Fanatiker da, der Uwe, hey, mit seinem Jesus, meine Güte. Ne? Der könnte sich da auch mal für den VfB interessieren. Ne? Intimität ohne Angst, sagen viele Leute, bist naiv. Das gibt's nicht. Du bist naiv. So, und wir müssen klar sein, dass diese Bedürfnisse, die wir haben, die sind auch angefochten. Und das ist der Feind, der Widersacher Gottes, der versucht, diese 7 Bedürfnisse, die Gott in dir verwirklicht sehen will, auch anzugreifen. Zum einen möchte er sie dir madig machen, dass du dich gar nicht ausstreckst nach ihnen. Und zum anderen möchte er sie missbrauchen, pervertieren in dir, indem du nämlich anfängst, dir diese Bedürfnisse bei Menschen zu suchen. Oder wenn du sie erfüllt hast durch Menschen, aus ihnen deine Identität ausschließlich zu kriegen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Wenn nicht, müsst ihr euch melden, dann machen wir nachher eine Diskussionsgruppe. So, diese Negativliste hier oben kommt nicht von Gott her. Es ist der Widersacher Gottes, der diese Dinge angreift. Es sind religiös orientierte Menschen, die uns das oft sagen. Ja, das müssen wir verstehen. Und es ist auch manchmal der Versuch, diese Dinge aus unserem Fleisch zu erfüllen. Wir scheitern dabei und dann geben wir uns auch diese Antworten. Die Tatsache, die wir lernen müssen, ist aber die, Gott hat uns dieses Verlangen, diese 7 Verlangen gegeben. Gott möchte sie erfüllen in unserem Leben. Es sind keine schlechten Dinge, es sind gute Dinge. Und Gott will, dass du darin erfolgreich wirst. Geliebt zu sein, angenommen zu sein. Ich möchte nochmal ganz kurz die letzten beiden, die wir in der vorletzten Predigt da gestreift haben, auch nochmal biblisch belegen. Geliebt zu sein, angenommen zu sein. Im Hohenlied der Liebe 4,9, da spricht Gott quasi zu dir, zu den Gläubigen. Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester. Liebe Braut, du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit einer einzigen Kette an deinem Hals. Das ist, früher hatte ich mir gedacht, ey, ich bin doch keine Schwester und ich bin doch nicht schwul. Ne? Aber da war das für mich alles noch irgendwie zugeballert im Kopf. Heute verstehe ich dieses Reden Gottes. Ich kann das anders interpretieren. Das Thema der Braut. Ne? Wir sind die Braut Christi, auch wir Männer. Hey. Und Gott sagt auch zu uns Männern, du hast mir das Herz genommen. Mit einem einzigen Blick deine Augen. Gott ist begeistert von dir. Und das ist etwas, wo ich dich mal ermutigen möchte, meditier mal darüber abends mal eine Weile nach oder tagsüber. Gott hat dich angeguckt und du hast ihn angeguckt und er war verliebt in dich. Ich weiß nicht, ob du schon mal verliebt warst. Ne? Du guckst jemand an und der guckt dich an und bing, hu. Und so ist es Gott gegangen. Und das ist etwas, der Teufel versucht, das permanent zu zerstören in uns. Auch diese ganze Ebene, dass Gott so mit uns umgehen könnte. Aber so steht's in der Bibel. Mit einer einzigen Kette an deinem Hals. Also die Schönheit, die auf dir ist. Das sieht Gott. Du bist schön für ihn. So. Das Bedürfnis, geliebt zu sein, angenommen zu sein, hat Gott in dein Herz gelegt. Ist ein gerechtfertigtes Bedürfnis und Gott liebt dich auch. Und er möchte auch von dir geliebt sein. Er hat dasselbe Bedürfnis, dass du sagst, hey, und ich habe dich angeguckt und oh, ich war total verliebt in dich. Ich habe gerade gestern wieder nachgedacht, als ich gebetet habe auf meinem schönen Flugplatz. Ich sage, hey Gott, ich danke dir vor 23 Jahren. Ich sehe das immer wieder vor mir, wie ich bei Silvia in ihrem Apartment, wir waren damals nur befreundet, wir wollten tanzen gehen. Und in diesem Korbsessel begegnet mir Gott, Hardcore-Atheist, wollte von Gott nichts wissen. Und er begegnet mir. In einem einzigen Moment habe ich mein Herz an ihn verloren. Total. Und bin bis heute begeistert von ihm. Der zweite Punkt. Bedeutsam zu sein. Bedeutsames für andere weiterzugeben. Paulus sagt, Gott soll euch die Augen öffnen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt, welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben. Du möchtest bedeutsam sein, du möchtest Persönlichkeit sein, du möchtest jemand sein. Und das hat Gott in dein Herz hineingelegt. Du bist bedeutsam. Die Bibel sagt, dass wir Könige und Priester geworden sind. Dass wir mit ihm auf seinem Thron sitzen werden, mit ihm regieren. Und auch hier möchte ich euch ermutigen, denk mal ein bisschen mehr darüber nach. Paulus sagt, trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was unten ist. Die meisten Christen sind so aufgefressen von ihrem kleinen, schmalen, engen, dürren Leben hier und jetzt, dass sie fast null Zeit dafür verwenden, sich mal auch nur mal gedanklich damit auseinanderzusetzen, was sein wird. Wozu gibt es dich eigentlich? Dass du deine 40 Jahre runterschaffst, damit deine kärgliche Sozialversicherung voll wird, von der wir sowieso merken, dass sie immer mehr den Bach runtergeht, damit am Monatsende ein bisschen Kohle auf dem Konto ist. Und selbst wenn du im Monat 40.000 Euro verdienst, irgendwann kannst du sie nicht mehr ausgeben. Für was bist du gemacht? Du bist nicht für dieses Leben gemacht. Gott hat dich definitiv nicht für dieses Leben jetzt hier gemacht. Ich sage meins, dieses Leben ist die Führungsakademie Gottes. Hier wirst du ausgebildet. Das ist alles. Und das eigentliche Leben kommt erst noch, ist vor dir. Und das ist das, was Paulus sagt. Hey, Gott gebe euch endlich mal erleuchtete Augen, dass ihr begreift, zu was ihr eigentlich berufen seid. Und damit ist jeder gemeint. Vielleicht bist du jetzt einfach nur in deinen eigenen Augen so ein kleinen Fuffi, der einen ganz billigen Job hat und wah, wah, wah. Und Gott sagt, hey, ich sehe dich so nicht. Du bist bedeutsam. Du wirst einmal mit mir auf meinem Thron sitzen und nicht die Nummer 4.398.596.000 sein, der alle 6 Milliarden Jahre mal eine Audienz bei Gott kriegt. Er wird dir nahe sein, so nahe wie es nur irgendwie geht. Du bist schon jetzt in die höchste Aristokratie, die es überhaupt gibt, hineingenommen worden. Du bist in die königliche Familie genommen worden. Erhoben über alles, über die Engel, über die Mächte und die Gewalten. Wir haben gestern im in unserem Evolutionsseminar haben wir einen Ausflug ins Weltall unternommen. Wir sind 14 Milliarden Lichtjahre weit geflogen. Ne? Und da hat uns echt alles so ein ehrfürchtiges Staunen ergriffen. Da gibt es eine ganz geniale Grafik, wo, wenn ich die Zeit hätte, würde ich sie schnell einblenden mal. Das ist gigantisch. Wenn du dann mal siehst, wie gewaltig das Weltall ist. Es ist unfassbar. Wollt ihr es sehen, mal kurz? Wer will es sehen? Okay. Das macht mich so an, ja. Ich kann gar nicht anders. Alle Lästermäuler müssen schweigen. Jetzt hat zack, zack. Pass auf, das ist unser Sonnensystem, in dem wir leben im Moment. Das ist unsere Hochschule. Ja? Die Führungsakademie Gottes befindet sich hier. Das ist unsere Sonne und so groß ist die Erde im Vergleich zur Sonne. Also wir würden ganz schön alt aussehen, wenn wir da reinfallen. Ne? Das ist schon riesig. Aber um uns herum, wir leben mit unserer kleinen Sonne, die irgendwo am Rand ist, in einer sogenannten Galaxie der Milchstraße. Sie hat 100.000 Lichtjahre Durchmesser. Bernhard hat mal gestern die Kilometer berechnet. Das sind Zahlen, da kommst du gar nicht mehr klar mit. Circa 2 bis 3 Milliarden Sterne. Das ist eine Milchstraße. Aber das ist nicht alles. Unsere Milchstraße ist Teil von einem Haufen von solchen Milchstraßen, die um einen bestimmten Schwerpunkt kreisen. Sie bilden einen sogenannten Galaxienhaufen. Aber jetzt geht es erst richtig los. Er will nicht. Jeder dieser kleinen Punkte, die du siehst, ist einer dieser Galaxienhaufen. Was du hier siehst, hat schon einen Durchmesser von 100 Millionen Lichtjahren Durchmesser. Sondern wir sind hier in der Mitte mehrerer Milchstraßen. Aber das ist nicht alles, es geht dann weiter. Wir sind Teil eines sogenannten Superclusters. Und da siehst du diese weißen Flecken hier, das sind alles sogenannte Superhaufen mit Hunderttausenden von Galaxien in der Mitte drin. Aber das ist nicht alles. Diese Haufen wieder sind Haufen von noch größeren Haufen. Es hauft nur noch, ja. Was wir hier sehen, ist eine imaginäre Ansicht von außen auf den derzeitig sichtbaren Radius unseres Universums von 14 Milliarden Lichtjahre. Und wir sind da irgendwo ganz in der Mitte, nicht mehr wahrnehmbar drinnen. Und das ist nur der Teil des sichtbaren Universums. Oder wie es Paulus sagt, der erste Himmel. Und er war entrückt bis in den dritten Himmel. Tu mir nochmal meine Predigt reinballern. Ich bin so begeistert, jetzt habe ich mir alles weggeschossen. Okay, aber wir machen einfach weiter. Zurück zur Hochschule. Aber das ist das, wo Gott dich im Moment hat. Und das ist ein Teil dessen, über das du einmal herrschen wirst. Ein Teil, sage ich. Über das, bitte? Das stört uns nicht, oder? Doch, sonst gucken sie alle da oben hin. Und deswegen bist du bedeutsam. Deswegen ist der Hunger nach Bedeutsamkeit auch in dir. Und das ist kein schlechter Hunger. Weil Gott hat eigentlich in deine Gene hineingelegt, dass du ein Kind Gottes bist. Und damit sollst du wissen, du bist bedeutsam. Du bist wer? Wenn ihr das wüsstet, wie was Paulus sagt, die Engel schauen auf uns. Die Engel haben begehrt, das zu schauen, was Gott mit uns tun wird. Und sie haben es nicht erfahren. Es ist hier das Klassenzimmer Gottes. Es ist die Führungsakademie Gottes. Und ihr sitzt hier mit eurem ganzen Leben, es ist euer Unterricht. Und jeder wird unterschiedlich geschult und rangenommen. Aber dein Leben ist deswegen, weil wenn du vielleicht weniger Erfolg hast als der andere, bist du nicht schlechter. Wir werden das heute Abend lernen. Heute Abend möchte ich zwei weitere Bedürfnisse beleuchten, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Und das ist einmal, schafft ihr es heute noch? Hakob. So, okay, ja, wir sind in der Schule, gell? Das muss zack, 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 zack gehen. Okay, wir wollen über diese beiden Habits, Bedürfnisse sprechen, Erfolg zu haben in dem, was wir tun und schön zu sein. Ich glaube, das interessiert besonders die Frauen, das vierte, aber ich habe auch was für uns Männer, keine Sorge. Gott möchte, dass du erfolgreich bist. Gott möchte dir Erfolg geben in dem, was du tust, in deinem Beruf, in der Schule, in der Familie, in deinen Hobbys, in deinen persönlichen Unternehmungen, in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften. Gott möchte dir Erfolg geben. Gott ist nicht der, der auf dem Ameisenhaufen sitzt und du bist die Ameise, wie es Bruce Almighty sagt, und er brennt dir die Fühler weg, ne, wenn nichts läuft. Gott möchte dir Erfolg geben. Gott möchte deinen Erfolg. Weil du wirst einmal neben ihm sitzen und mit ihm regieren. Und deswegen hast du eine Sehnsucht, erfolgreich zu sein in dir. Und Gott möchte dir diesen Erfolg geben, aber Erfolg ist immer auch ein Stück weit, und das ist die schlechte Nachricht, an Bedingungen geknüpft. Nicht an unerfüllbare Bedingungen, aber Bedingungen, die Gott herausarbeitet in unserem Leben. Und der eine lernt schneller und der andere lernt langsamer. Aber am Schluss werden wir alle am Ziel sein. Das ist das Wichtige. Das Verlangen nach Erfolg. In 5. Mose, Kapitel 8, Vers 7, da sagte Gott zu den Israeliten, und das gilt uns. Das ganze 5. Buch Mose musst du auch für dich sehen. Das neue Land ist das Leben, in dem du seit deiner Wiedergeburt lebst. Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, Quellen und Bächen, die den Bergen und Tälern entspringen. Es gibt dort Weizen, Gersten, Weintrauben, Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen, es wird euch an nichts fehlen. So, was sich hier erstmal so wie eine landwirtschaftliche Aufzählung anhört, ist zunächst mal, was Gott sagt, es wird dir an nichts fehlen, was du zum Leben und Überleben brauchst. Und dann die anderen Dinge, Granatäpfel, Oliven und Honig, Weintrauben, Feigen, das war so der Luxus, die Freude, Wein, Weintrauben, das ist ein Sinnbild für Freude. Gott möchte dir Freude geben. Gott möchte dir ein erfülltes Leben geben. Er sagt dort, du wirst nicht von karger Kost leben müssen. Gott ist nicht der Gott des gerade ebenso, sondern er möchte dir wirklich Überfluss schenken. Es wird dir an nichts fehlen in diesem neuen Leben. Wir alle sehnen uns nach Erfolg in dem, was wir tun und in dem, was wir unternehmen. Ob das geschäftliche und berufliche Aktivitäten sind, die zu materiellen Wohlstand führen, Beziehungen, soziale Interaktion mit anderen Menschen, um unser Verlangen nach Beziehung zu stillen, unser Verlangen nach Feedback zu stillen. Wir alle haben auch ein Verlangen, von anderen Leuten zu hören, dass wir gut sind. Auch das ist Erfolg. Ein Lob zu bekommen, Feedback zu kriegen, hey, das, was du machst, hat einen Eindruck auf mein Leben oder ich finde das gut, das gefällt mir. Deswegen sollten wir auch immer wieder neu lernen, auch als Christen, einander zu ermutigen. Und nicht einfach nur gleichgültig, stumpfsinnig akzeptieren, was uns dargegeben wird. Vielleicht auch mal da draußen vorbeigehen und sagen, hey, ich finde das so toll, du machst jeden Samstag da den Kassettendienst oder hey, ihr Band, ihr hängt euch da immer so voll rein, ne? Aber stattdessen, oh, scheiße, war wieder zu laut und ach, und da war die, ja, und das hat so gequietscht da in der Ecke und ne? Predigt hätte auch ein bisschen besser sein können und dann trampelt man wieder nach Hause. Ne? So, und dann wundern wir uns und keiner lobt mich. Ne? Was du siehst, erntest du. Punkt. Ganz einfaches Prinzip. So, fang an, Lob, Dank und Freude zu sehen. Du wirst überall Licht anzünden und zwangsläufig wird es zu dir zurückkehren. So, und wenn du gelobt werden möchtest, wenn du Erfolg haben möchtest in deinem Leben, dann fang an, andere zu loben und fang an, andere damit erfolgreich zu machen. Mach andere erfolgreich und dann wirst du erfolgreich werden. Aber frag immer nur nach me first, meins, ne? Die Möwen, gell? Sieht man mal wieder, wer alles im Kino war. Wie heißt der Film nochmal? Findet Nemo, ne? Meins. Mein Platz. Mein Segen. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit, volle Genüge habt und dazu noch reich seid zu einem jeden guten Werk. Guckt ihr das genau an. Das ist Gott. Da könnte Jesus auch sagen, seht euch die Beeren unter dem Himmel an. Die Beeren unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Den springen die Fische buchstäblich ins Maul. Das ist ein Lachs, der da hochhüpft. Das ist wegen dem Licht ein bisschen schlecht. Der Bär hat nichts weiter zu tun, als da am Wasserfall zu stehen und den Mund aufzusperren. Das Essen fliegt ihm ins Maul. Die gebratenen Tauben fliegen ihm buchstäblich ins Maul. Und wenn Gott schon die Bären so versorgt, ne, er möchte dasselbe eigentlich auch für dich und mich tun. Aber tut es eben nicht, wenn diese Dinge unsere Hauptsache werden. Wir alle sehnen uns danach und es ist Gottes Herzen, Absicht, dich zum Erfolg zu bringen. Aber Gott ist kein Gott, der dich in einer falschen Weise verwöhnt und dadurch deinen Charakter kaputt macht. Es ist ganz wichtig zu verstehen, Gott möchte dir die Fülle geben. Gott möchte dir Erfolg geben. Gott möchte dich reich machen. Wobei reich ist relativ, werde ich nachher noch sagen. Ne? Aber die andere Seite der Medaille ist, warum sind viele von uns oft manchmal scheinbar aus ihrer Perspektive nicht so sehr im Erfolg, ist die, dass wir sehr schnell genau diese Dinge zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. Diese Dinge werden unser Gott. Diese Dinge werden unsere Identität. Diese Dinge sind es, für die wir eigentlich leben. Und dafür bist du Gott zu kostbar. Du gehörst ihm. Und das heißt nicht, dass wir als Christen frei sind von den Versuchungen der Macht, des Wohlstands, niemand von uns. Und Gott möchte dich nicht ruinieren. Es gibt einen wunderbaren Vers. Wenn du nun gegessen hast, satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Und ich habe es so oft auch bei Christen erlebt, wenn der Erfolg kommt, der geschäftliche Erfolg, und plötzlich wird die Firma und das Unternehmen wird wichtiger als Gott. Ja, Gott hat mir die Verantwortung gegeben, jetzt muss ich mich da voll reinhängen. Das wird Gott schon verstehen. Und es gibt auch mal Zeiten, wo Gott nicht immer will, dass du permanent antanzt und dauernd dastehst. Aber ich habe es oft genug erlebt, wie diese Ausnahmen mehr und mehr zur Regel werden. Und du fadest immer mehr aus irgendwo. Und Gott sagt, hüte dich. Das ist eine Warnung. Hüte dich. Pass auf, dass du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus der Knechtschaft geführt hat. Und oft Leute, die wenig haben, leben in der Knechtschaft des Mangels, und wenn sie viel haben, leben sie in der Knechtschaft des Überflusses. Sie vertauschen eine Knechtschaft mit der anderen. Das heißt aber nicht, dass Überfluss schlecht ist. Versteht das um Himmels Willen richtig. Was Gott will, ist, dass wir ausgewogen werden. Das ist der Punkt. Du könntest sonst sagen deinem Herzen, meine Kräfte, meine Hände Stärke haben mir all diesen Reichtum gewonnen. Gedenke an den Herrn, deinen Gott, dass er es ist, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass er den Bund hält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Gott kennt unser Herz, er weiß, wie schnell wir über diese Dinge ihn aus den Augen verlieren. Das geht ruckzuck. Und so gibt es eine Reihenfolge des Erfolges, dass wir zuerst ihn, den Geber aller Dinge, erkennen, unsere Identität in ihm haben. Wissen, wer er ist. Wissen, dass er es gut mit uns meint. Wissen, dass er freundlich ist. Wissen, dass wir zuallererst mal nicht um des Erfolges willen bei ihm geliebt sind, sondern wir sind sowieso Geliebte. Du bist geliebt. Schon jetzt, selbst in deinem Misserfolg, in Ausführungszeichen, bist du geliebt. Der Psalmschreiber sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Sondern das ist der Punkt, an dem Gott uns hinführen möchte im Bereich des Erfolges. Heißt es, hypergeistlich zu sein und so, ach, ich lebe nur vom Herrn, Bruder, ich brauche gar nichts. Ich habe gar keine Bedürfnisse und weißt du, eigentlich gibt es mich gar nicht mehr. Und ach, der Herr. Es gibt so Spinner. Ja. Das meint Gott nicht. Es bedeutet, die richtigen Prioritäten zu haben. Meine Identität besteht nicht im äußerlichen Erfolg und Wohlstand, sondern meine Identität habe ich darin, dass ich weiß, ich gehöre ihm. Und wenn ich weiß, dass ich ein Kind des Königs im Universum bin, dann weiß ich, dass mir sowieso alles andere gehört. Dann weiß ich, dass ich erfolgreich bin, dass ich geliebt bin. All das, was ich mir wünsche, weiß ich, gehört eigentlich mir. Ich weiß auch, dass wenn es im Moment vielleicht noch nicht da ist, dass es einen Weg dahin gibt, dass ich im Moment vielleicht ausgebildet werde. Das ist die Frage der Identität. Wenn ich ihn habe, dann frage ich nicht mehr nach den anderen Dingen. Wenn ich ihn habe, habe ich alles. Wenn ich mit ihm in Beziehung lebe, habe ich alles. Wenn der König dich heiratet, dann fragst du nicht mehr, ja, aber meine Altersversorgung und der Eichel, der will schon wieder die Beiträge anheben und kürzen. Und es ist uninteressant. Der König ist dein Gemahl, der König ist dein Freund. Es interessiert doch dann das andere nicht mehr. Und das hat was mit Identität zu tun. Darum war Jesus ohne Sorge. Er wusste, wer er ist und er wusste, wer sein Vater war. Darum konnte er auf dem Schiff, wo es gestürmt und geregnet hat, konnte so ruhig schlafen. Er wusste, wer sein Vater ist. Er hatte eine Identität im Vater. Da möchte Gott dich zuallererst hinhaben. Gott möchte auch, dass du dich nicht mehr aus äußerem Erfolg alleine definierst, sondern dadurch, dass du von ihm geliebt bist. Und darin bist du schon erfolgreich. Dein Erfolg liegt schon darin, dass Gott dich liebt, dass er dich angenommen hat. Darin hast du schon Erfolg ohne Ende. Und wenn ich ein Liebhaber Gottes bin und weiß, dass ich von Gott geliebt bin, dann habe ich auch Zugang zu allem. Und dann ändert sich auch mein ganzer Zugang zu den anderen Dingen. Paulus sagt, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein, hungern, Überfluss, Mangel. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Paulus war in ihm gegründet. Paulus hatte eine Identität in Gott. Er wusste, wer er war. Und für ihn waren diese anderen Dinge irrelevant. Was heißt, sie waren nicht unwichtig, aber es war nicht das, was seinen Wert bestimmte. Paulus sagt, hey, es gibt Zeiten, da ist mal wenig in der Kasse, ne? In der Missionskasse. Und dann haben wir Wassersuppe gegessen. Macht mir nichts. Deswegen fühle ich mich nicht als Loser. Ich fühle mich nicht von Gott abgelehnt. Ich fühle mich nicht als der erbärmlichste Mensch der Welt. Ich weiß, ich bin von Gott geliebt. Ich weiß, dass es solche Zeiten manchmal geben kann. Und Paulus sagt, ich weiß, dass es auch wieder andere Zeiten gibt. Und dann erlebt Paulus Zeiten, wo die Missionskasse prall gefüllt ist, wo es jeden Tag halbe Hähnchen und Pommes und Salat und Hamburger und Cheeseburger und alles Mögliche gab. So Fast Food, ne? Okay, man könnte ja am besten einen Vorschlag machen. Okay, wir stellen eine Speisekarte zusammen. Fettarme Margarine, Bio-Joghurt. Ja, lass mal das. Ihr wisst, was ich meine. Und trotzdem hat auch das Paulus nicht dahin geführt, dass er sich daraus definiert. Dass er sagte, jetzt bin ich gesegnet. Jetzt liebt mich Gott, weil ich das habe. Wisst ihr, und das ist unser Problem, wenn es um Erfolg geht, warum manche ihren Erfolg noch nicht haben, weil du hier noch gar nicht klar bist im Kopf, weil du dich nämlich mit deinem Erfolg definierst. Und Gott sagt, fang an, dich aus mir zu definieren. Begreife, dass ich dich liebe, egal was im Moment um dich herum los ist. Für das werde ich schon Sorge tragen. Und du wirst schon auch in einen Status kommen, in dem es dir gut geht. Aber das kapieren viele nicht. Abwärts. Und das bedeutet, dass wir unseren Erfolg anders definieren. Wir definieren uns nicht mehr daraus, was ist die Menge der Finanzen, die ich verfüge. Ich definiere mich nicht mehr daraus, wie groß ist meine Firma. Ich definiere mich nicht mehr daraus, wie groß ist meine Gemeinde. Bin ich erfolgreich, wenn meine Gemeinde groß ist? Ich definiere mich nicht mehr aus dem Grad meiner Bekanntheit, meiner Medienpräsenz, meiner sozialen Stellung. Versteht mich bitte hier nicht falsch. Die Dinge, wenn wir sie haben, sind Segnungen, die Gott dir geben will. Aber sie sind nicht der Maßstab, wie sehr Gott dich liebt. Es gibt höchst gottlose Menschen, die hohe Medienpräsenz haben, hohen Bekanntheitsgrad haben, Geld wie Heu haben, ja, und in allem scheinbar nach den Gesetzen der Welt erfolgreich sind. Und trotzdem sind sie die totalen Versager, wenn es darum geht, was wird sein, wenn ihre Lebensuhr abgelaufen ist. Wenn ihre Schulzeit abgelaufen ist, durchgefallen. Schaut mal, wenn ihr euch anschaut, nicht alle von uns sind Arbeitgeber. Nicht alle hier im Raum sind Millionäre. Nicht alle sind Stars, nicht alle sind Leiter. Nicht alle sind erfolgreiche Schüler. Ich meine jetzt nicht hier jene, die bewusst faul und träge sind und bewusst unter ihren Möglichkeiten bleiben. Das tut Gott nicht fördern. Und das ist auch kein Zeichen von Demut, ne, oder von Gottesliebe. Wenn ich sage, naja, ich bin faul, ich bin träge, ich lasse mich einfach hängen, wo viele dann immer meinen, ne, sie sind damit im Willen Gottes. Hey, shame upon you. Das ist nicht der Weg Gottes. Gott hat dir Potenziale gegeben, Gott hat dir Fähigkeiten gegeben, er will, dass du darin dich auch bewegst und mit diesen Pfunden, die du geschenkt bekommen hast, auch arbeitest. Aber mit diesen Pfunden arbeiten wir und manche arbeiten besser und andere kommen nicht weiter mit den Pfunden. Aber deswegen bist du nicht schlechter als der andere, das will ich damit sagen. Jeder versucht, das Beste daraus zu machen und nur weil du scheinbar nicht auf den vordersten Rängen landest, jetzt hier in diesem Leben, bist du deswegen in den Augen Gottes nicht schlechter, das möchte ich dir sagen. Du bist in den Augen Gottes nicht schlechter, weil du nur vielleicht 2.500 Euro verdienst im Monat und der andere verdient 6.000 Euro im Monat. Deswegen bist du in den Augen nicht schlechter, in den Augen Gottes. Du bist nicht weniger erfolgreich. Es ist die Frage, wie viele Pfunde hast du bekommen? Und wenn du mit deinen Pfunden, die du bekommen hast, ordentlich gewuchert hast, dann bist du erfolgreich. Und nicht dein äußerlicher Erfolg zählt, sondern der Erfolg deines Herzens. Der zählt, der macht dich groß und der qualifiziert dich für den Himmel. Deswegen nochmal, der linke Schuh, zieh nicht den linken Schuh deines Nachbarn an, er passt dir nicht. Wir wollen uns mal Johannes den Täufer angucken. Johannes der Täufer, als ein kleines Beispiel, lebte nach den Maßstäben dieser Welt eigentlich kein erfolgreiches Leben. Nach den Maßstäben der Welt. Ne? Seine Kleider waren bescheiden. Ne? Kamel, Fell, Haar, Gewand, Lappen, Mantel um die Hüften gewickelt. Kratzte bestimmt. Ne? Seine Mahlzeiten waren ebenfalls bescheiden. Wilder Honig und Heuschrecken. Mahlzeit. Und dann das ganz Krasse. Sein Dienst, sein Ministry, Johannes Baptist Ministry, schrumpfte, als Jesus auftauchte. Ne? Immer weniger ließen sich bei ihm taufen. Alle gingen zu Jesus. Und sogar die Pharisäer sagten, hey, was ist los? Guck mal, die Leute wandern ab. Und er bringt dieses gewaltige, atemberaubende Statement, wo er sagt, niemand kann sich etwas nehmen, es sei ihm denn von Gott gegeben. Das ist das Erste. Das Zweite sagt er, ich bin der Freund des Bräutigams. Und meine Aufgabe ist es, die Braut zum Bräutigam zu führen. Und genau das passiert jetzt. Die Braut geht zum Bräutigam. Meine Aufgabe ist erfüllt und meine Freude ist groß darüber. Er war ein Mann, der, wo die ganze Welt zu ihm sagt, du bist ein Loser, du guck dich doch mal an, die ganzen Messlatten, die wir an dir anlegen, alles sagt verloren, alles sagt kein Erfolg, aber er wusste, dass er in den Augen Gottes erfolgreich war. Und was sagt Jesus über ihn? Keiner, der von Menschen geboren wurde, ist größer als er. Und das ist das, was ich dir sagen möchte damit, erfolgreich sein. Mess dich nicht mit dem Maßstab der Welt. Aber mess dich mit dem Maßstab Gottes. Und Johannes ist ein wunderbares Beispiel dafür gewesen. Da war dann auch noch so diese Frau. Eine Frau, die kam in das Haus Simon des Pharisäers. Und Jesus war dort und saß zu Tisch. Und diese Frau hatte so ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Heute würde man sagen, was weiß ich, Angel Armani oder wie diese ganzen Parfümsachen heißen. Und zerklopft das und gießt es über das Haupt Jesu aus. Und die Jünger und alle, die da saßen, die freakten aus und haben gesagt, hey, bist du verrückt? 300 Silbergroschen. Also ich habe mal gehört, dass das weitaus mehr als der Jahreslohn eines Arbeiters war, was da einfach ausgegossen wurde. Heute wird man vielleicht sagen, was verdient ein guter Facharbeiter, Bernhard? Bitte? 30.000 Euro, ne? 30.000 Euro, 60.000 Mark mal eben einfach über den Kopf ausgegossen. Ne? Und die regen sich auf und hey, bist du verrückt? Und was hätte man mit dem Geld alles machen können? Nach dem Maßstab der Welt, unökonomisches, wirtschaftlich nicht kluges Handeln. Aber Jesus gibt ein ganz anderes Statement ab. Er sagt, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. In den Augen der Welt kein Erfolg, nicht erfolgreich gehandelt. Selbst in den Augen der Christen nicht effizient gehandelt. Was hätte man da für einen Dienst für die Armen machen können? Aber Gott sieht es ganz anders. Und das Wichtige ist, dass du verstehst, Gott sieht dein Herz an. Amen. Missversteht mich bitte nicht. Gott möchte dir auch den fassbaren, greifbaren Erfolg geben und er wird ihn dir graduell immer mehr geben, wenn du lernst, Erfolg aus seinen Augen zu sehen. Und wenn du begreifst, dass du schon jetzt erfolgreich bist, wenn du dich als von ihm geliebt ansiehst und ihn zurückliebst. Kommen wir zum nächsten Thema. Schön sein, Schönheit besitzen. Das Verlangen, schön zu sein, sich herzurichten, ist etwas, das Gott uns gegeben hat. Gott hat dich nicht als einen Besenstiel und einen Mülleimer auf zwei Beinen geschaffen. Amen. Amen. Naja, so die Frauen. Ich möchte was sagen. Religion versucht Schönheit zu zerstören. Und als etwas Böses und etwas Schlechtes darzustellen, besonders in Bezug auf Frauen, dass Schönheit etwas Negatives ist, was mit Verführung zu tun hat. Guck dir im Islam an, wie die Frauen verschleiert sind, wie sie eigentlich geistig entleibt werden. Und nicht nur im Islam, guck dir andere Religionen an, wie die Frauen dort in ihrem geistlichen Dienst, wenn sie den machen wollen, rumlaufen müssen. Das ist nicht schön. Ich glaube nicht, dass das von Gott so gewollt ist. Ich glaube es nicht. Gott hat das Verlangen, schön zu sein, in uns hineingelegt. Und wenn du, ich sage jetzt mal besonders, ihr Frauen ein Verlangen habt, hübsch zu sein, schön zu sein, dann erfüllt ihr nur das, was Gott in euch hineingelegt hat. Und auch ihr Männer, die ein Verlangen habt, gut auszusehen, ihr erfüllt das, was Gott in euch reingelegt hat. Amen. Und wir sollen, wie mit allen anderen Gaben, lernen, damit reif umzugehen. Reife aber erlernst du nicht durch Unterdrückung, sondern wie erlernst du Reife? Indem du die Dinge tust. Du erlernst nicht mit Schönheit korrekt umzugehen, wenn du deine Schönheit unterdrückst, weil du Angst hast, hochmütig zu werden. Ist das korrekt? Und das ist das Problem der Religion. Religion gibt dir alle möglichen Gesetze. Und Gesetze helfen dir überhaupt nicht, ein mündiger Mensch zu werden. Ein Gesetz macht dich niemals mündig. Ein Gesetz knechtet dich und unterdrückt dich. Nur Freiheit, die Freiheit selber zu entscheiden, wird dich am Ende zu einem mündigen, fähigen Menschen machen. Und zur Freiheit gehört auch mal über die Grenze zu steppen und mal ein bisschen über die Linie rüber zu flippen. Nur so lernst du. Du lernst nicht anders. Und das gibt dir Gott auch. Gott erlaubt dir auch mal Grenzen zu überschreiten. Ich möchte euch kurz zeigen, okay. Du kannst es. Wir machen so weiter. In 1. Mose, Kapitel 24, Vers 21, ist diese irre tolle Geschichte, als Eliezer, der Knecht Abrahams, losgeschickt wird, um die Frau für seinen Sohn Isaak zu suchen. Und da kam er in diese Stadt, kam an den Brunnen und beobachtete die Frauen und hat gebetet vor und hat gesagt, Gott, zeig mir die Frau für meinen Herrn. Und dann kommt ein hübsches Mädchen, tränkt seine Kamele und dann heißt es hier, schweigend stand der Diener Abrahams und beobachtete Rebekka. Er war gespannt, ob der Herr sein Gebet erhören würde. Als Rebekka die Kamele versorgt hatte, schenkte er ihr einen, hör genau hin, einen wertvollen goldenen Nasenring, der 6 Gramm wog und 2 goldene Armreife zu je 120 Gramm. Ich weiß nicht, Maike ist Juwelier, rechne du mal ein bisschen aus, was das eigentlich heute kosten würde und dann sagst du mir das. Aber ist es nicht toll? Er schenkt ihr nicht eine Miele Küchenrührmaschine oder einen Staubsauger. Also die Lili. Kinderst. Ihr macht mich doch verrückt, gell? Da habe ich jetzt so schöne Frauen hier, gell? Und ihr könnt die alle nicht sehen. Mach nochmal aus und fahr nochmal hoch. So, was ich sagen wollte ist, hey, er schenkt ihnen Schmuck, der Frau schenkt der Schmuck. Und was schenkt er ihr? Nasenring. Neulich kam eine junge Christin zu mir, war total entsetzt, dass ihr Vater auch Christ ihr verboten hat, so einen Nasenring, ne? Das sei unchristlich und das sei völlig unbiblisch und sowas macht man nicht. Ne? Ich sage, hey, das Alte Testament ist voll von Nasenringen. Ist wahr. Ich habe mal in der Konkordanz mit meinem Computer reingeguckt, boah, ne? Der Nasenring ohne Ende. Und ich meine, ein Nasenring, der 6 Gramm wiegt, also das ist schon, ich weiß nicht, wo es da deine Nase hinzieht, ne? Hohes Lied 4,1. Hört mal zu, was es da heißt. Wie schön bist du, meine Freundin. Wie wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie eine Taube. Dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde Ziegen. Ne, da kommt vielleicht das Wort, du dumme Ziege. Die vom Gebirge Gilead ins Tal zieht. Also diese Sprache schon. Deine Zähne sind weiß wie geschorene Schafe, wenn sie aus der Schwemme kommen. Keiner fehlt. Es gab wohl auch Frauen, denen die Zähne fehlten. Wie ein scharlachrotes Band. Mach mal weiter. Noch eins weiter. So, okay. Na. Die habe ich extra im Internet für euch heute gesucht. Wie ein scharlachrotes Band leuchten deine Lippen, sie sind schön geschwungen. Hinter dem Schleier schimmern deine Wangen wie Scheiben von Granatäpfeln. Dein Hals ist rund und hoch wie der Turm Davids. Dein Schmuck hängt wie 1000 Schilde. Also die muss ja voll behangen sein. Ne? Und das ist so toll. Ich meine, das ist Gott, der das aussagt. Ist Gott gegen Schönheit? Nein. Er beschreibt sie sogar. Ist Gott gegen Schmuck? Nein. Gott hat selber Schmuck geschaffen. Da seht ihr nochmal so einen Nasenring. Ne? Ich zog dir ein buntes, kostbares Kleid, Sandalen aus bestem Leder, nicht aus Plastik. Ne? So Flipflops, nix Flipflops. Ne? Du bekamst von mir ein Stirnband aus feinem Leinen, einen Seidenumhang. Ich gab dir wertvollen Schmuck. Tadam, tadam, tadam. Ich muss es abkürzen, es wird sonst lang. Aber ihr könnt es selber lesen. Hey, Gott ist ein Fan von Schönheit. Das steht in der Bibel drin, zu zeigen, dass Gott Schönheit nicht, Gott hat Schönheit gemacht. Und das Tolle ist, Gott hat euch Frauen auch sogar so gemacht, dass ihr noch was rantütern könnt, ne, damit ihr noch schöner seid. Make-up, Cremes, Schmuck, Kleider. Ich meine, das ist halt schlecht für uns Männer, aber wir vertrauen ja, dass der Herr uns versorgt, ne, damit wir euch versorgen können. Gott möchte, dass du schön bist und dass du zu deiner natürlichen Schönheit noch etwas dazu tust. Und da gibt es Christen, die sagen, ja, Make-up ist verboten und Schmuck ist verboten, das ist Tand und das ist eitler Tand und hey, das kommt nicht von Gott. Punkt. Übrigens, ihr Männer seid auch gemeint. Im Hohen Lied wird eigentlich Jesus besungen, aber es ist bedeutsam, dass er dort auch, dass seine äußerliche Schönheit besungen wird. Was hat dein Freund vor anderen Freunden voraus, du schönste unter den Frauen? Sein Haupt ist wie das feinste Gold, seine Locken sind kraus und schwarz wie ein Rabe. Deswegen mache ich meine Haare auch nicht mehr blond. Seine Augen sind wie die Tauben an den Wasserbächen. Und dann wird alles so beschrieben, seine Finger sind wie goldene Stäbe, seine Beine sind wie Marmorsäulen, seine Gestalt ist wie der Libanon. Ich kürze es einfach ab. Ich meine, hey Mann, du tickst nicht falsch, wenn du was aus dir machst, ihr Männer. Ihr müsst nicht nur mit Birkenstock-Sandalen und karierten Hemden rumlaufen, ihr dürft was aus euch machen. Ihr dürft ins Studio gehen, ne, dass deine Gestalt wie eine Zeder aus dem Libanon kriegst. Ne? Ich glaube, dass Jesus ein sehr attraktiver Mann war. Dass er war Handwerker, ich meine Zimmermann, da war bestimmt nicht gerade ein Schwächling. Und ich glaube auch, dass er Ausstrahlung hatte und gut aussah. So, aber worum geht's hier? Schönheit ist mehr als äußere Erscheinung. Für viele, leider, ist das ein negatives Ding. Schönheit, äußere Schönheit, nur eine Fassade, hinter der sie die gähnende, endlose Leere ihres Lebens verstecken. Für andere ist die Arroganz, mit der sie ihre Schönheit zur Schau stellen, ein Schutzwall, mit dem sie verhindern wollen, dass ihnen jemand zu nahe kommt. Und so wie Erfolg haben wir Menschen fern vom Herzen Gottes, ohne eine Identität in ihm, die große Gefahr, dass wir nur an unserer äußeren Schönheit arbeiten, um andere Menschen zu beeindrucken. Oder wo wir gelernt haben, dass wenn wir schön sind, mag man uns. Aber wir haben, der Fehler ist, wenn wir nicht begreifen, dass dich Gott auch mag, wenn du nach dem Urteil der Menschen nicht ganz so hübsch bist. Gott liebt dich trotzdem. In seinen Augen bist du schön. Weißt du warum? Weil er in dein Herz reinguckt. Innere und äußere Schönheit gehen immer Hand in Hand. Du kannst es nicht voneinander trennen. In der Bibel steht ein hässlicher Vers. Eine Frau ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring in der Nase. Ich habe dann da für mich hintergeschrieben, auch ein Mann. Ein zuchtloser Mann kann schön aussehen, ist genauso. Es ist ein Eber mit einem Ring in der Nase. Aber es ist eine Tatsache. Was nützt es dir? Wir kennen doch alle diese Bilder von Schönheiten, ich will jetzt nicht sagen alle Models, aber viele, und du guckst sie an, die sind wirklich überirdisch schön, aber du hast das Gefühl, Silvia sagt es immer, ist da eigentlich jemand zu Hause? Ne? Huhu, wohnt da jemand? Ne? So irgendwie der Blick völlig leer. Ne? Völlig leer. Und du merkst, da ist nichts dahinter. Oder wenn du manche Leute im Fernsehen siehst, dann diese Superstars, ne? Es ist nur Kulisse. Es ist nichts dahinter. Und dann nützt die Schönheit auch wieder nichts. Wahre Schönheit, die pflegt sich äußerlich und innerlich. Und guck dir mal einen Menschen an, der äußerlich schön ist und innerlich schön ist. Ich meine, das sind alle Frauen hier sind schön im Raum, ne? Weil ihr seid innerlich schön und äußerlich schön. Ne? Und wir Männer ja sowieso, ich meine. Also guck dich einfach mal an, schau mal deinen Nachbar an und sag, du bist schön. Ne? Schau nicht auf seinen Bauchansatz, der geht eh weg im Himmel. Ne? Oder an den fehlenden Haaransatz, all das ist im Himmel, ist alles weg. Ne? Viele leben, wenn sie ausschließlich nur auf Schönheit bauen, in einer furchtbaren Angst vor Konkurrenz. Gerade Frauen, wenn meine Schönheit verblasst, habe ich dann überhaupt noch was zu melden? Und bei Männern ist es dann eher so die Kraft, wenn meine Schaffenskraft nachlässt, dann die Midlife-Crisis. Jetzt muss ich mich nochmal beweisen. Ne? Brauche nochmal eine neue Frau und nochmal einen neuen Job. Und das ist alles passiert, wenn wir keine Identität in ihm haben. Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin. Wenn ich weiß, dass ich total geliebt bin, dann passiert Folgendes. Darum werden wir nicht müde, sondern auch wenn unser äußerer Mensch verfällt, wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Schau dir mal einfach dieses Gesicht an. Ein älterer Herr. Aber findest du nicht, dass er Ausstrahlung hat? So trotz seines Alters toll aussieht. Das ist Zig Ziglar. Ist einer der größten Unternehmenstrainer in den USA gewesen. Zig Bücher verfasst und so weiter. Und eine seiner Botschaften, er ist auch Christ, ist einfach dieses positives Leben. Ja? Und das strahlt dieser Mann einfach aus, guck dir das Gesicht an. Für mich ist das ein wunderbares Zeugnis, wo du auch noch im Alter Schönheit ausstrahlst. Eine Schönheit, die überirdisch ist. Eine Schönheit, die von innen herauskommt. Amen. So, und jetzt machen wir Schluss. Jetzt reicht's. Lass mal ein bisschen suggestive Musik laufen. Ich möchte einfach noch ein bisschen beten. Ich spüre, Gott möchte noch was tun. Das, was ich dir gegeben habe. Sorry, dass es so lang geworden ist, aber ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und vor allen Dingen Segen. Schließ einfach mal deine Augen und schau nicht auf die Uhr und relax einfach noch mal ein paar Minuten der Gegenwart Gottes und erlaub ihm einfach, dich zu berühren. Nimm's den anderen, nimmst die andere von Iona da, die wir sonst als mal haben. Vater, wir möchten dich jetzt einfach bitten, dass du uns vor dir zur Ruhe kommen lässt. Wir wollen dir zunächst einfach mal danken, dass wir ja wirklich von dir geliebt und angenommen sind, so wie wir sind. Vater, ich danke dir, dass wir bereits deine Kinder sind, Könige sind, Priester sind. Ich danke dir, dass unser Leben hier Ausbildung ist, dass das eigentliche Leben auf uns wartet. Wir wollen dir aber auch danken, Vater, dass du uns so viel mehr zu geben hast. Danke, dass diese Bedürfnisse, von denen wir gehört haben, von dir kommen, dass wir uns ihrer nicht schämen müssen, dass wir sie ausleben dürfen, dass wir erwarten dürfen, dass sie sich realisieren in unserem Leben. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir Ausgewogenheit lernen. Vater, dass wir imstande sind, den Erfolg zu wollen, den Erfolg zu leben, aber dass wir uns nicht aus ihm definieren, sondern aus dir definieren. Vater, dass wir dahin kommen, dass wir Menschen werden sagen, wir wollen erfolgreich sein, um dich zu ehren. Wir wollen erfolgreich sein, damit du dich freust, Vater, und damit Menschen sehen, wir dienen einem guten Gott. Vater, aber auch wenn der Erfolg sich nicht einstellt, im Moment wollen wir erkennen, dass wir trotzdem Geliebte sind. Wir wollen erkennen, Vater, dass du uns nicht quälst und plagst oder missgünstig bist, sondern dass du an uns arbeitest, Herr. Dass du unsere Herzen befähigst, Vater, diese ganze Fülle zu fassen, die du uns schenken möchtest. Und Gott möchte dir beides geben. Wir beten für den Bereich der Schönheit, Vater, dass wir lernen, schön zu werden für dich, Vater. Dass Menschen uns angucken und erkennen unsere äußere Schönheit und die innere Schönheit, Vater. Und dass sie sagen, was für einen Gott dienst du. Du strahlst so viel Schönheit aus. Ich sehe Gott in dir. Vater, und ich danke dir, dass mal vor Jahren zwei Personen gesagt haben, in eurer Gemeinde sind so viele schöne Menschen. Jesus, und ich danke dir, dass diese Person auch erkannt hat, dass es eine Schönheit ist, die innerlich und äußerlich ist, Vater. Und wir wollen das sein zu deiner Ehre. Wir wollen schön sein zu deiner Ehre, weil du schön bist. Und die ganze Schöpfung ist schön, Vater. Und du bist ein Gott der Schönheit, der Herrlichkeit. Danke, dass dies etwas ist, was von dir kommt, Vater. Und wir lassen es uns nicht rauben, auch wenn es die Welt pervertiert hat und vereinseitigt hat. Erlaube uns, Vater, dass wir das wieder neu zur Herrlichkeit bringen in unserem Leben. Hier in dieser Gemeinde, in dieser Region, Vater. Ich möchte dich ermutigen, Dinge geschehen in einem Prozess. Verzage nicht, wenn die Sachen nicht sofort da sind. Eins kommt nach dem anderen, wenn du ihm vertraust. Die Bibel belehrt uns, dass zuerst der Halm kommt, dann der Stiel, dann die Frucht und schließlich kommt die Ernte. Und Gott arbeitet auch in seinem Leben einen Prozess. Und ich danke dir, Vater, dass du nicht zu spät kommen wirst. Danke, dass du das Sichtbare deshalb zurückhältst, Herr, damit es nicht zu unserer Identität wird. Wir wollen lernen, Jesus, unsere Identität in dir zu haben. Danach sehen wir uns. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt mit einer Impartation kommst, Herr, dass du in Herzen hineinkommst, die hungrig sind, die dich spüren möchten. Jetzt kommst, Vater, und dass du deine Liebe jeden Einzelnen hier im Raum zusprichst. Bitte komm, Heiliger Geist. Sprich jedem zu, dass er geliebt ist, um seiner selbst willen. Komm, Heiliger Geist. Lass uns erfahren, Vater, dass wir geliebt und angenommen sind. Vater, hilf uns, dass wir die Dinge loslassen, die noch nicht für uns dran sind. Vater, wo wir mit Gewalt dran klammern und hängen und uns anfangen, damit zu identifizieren. Und ich sehe vor mir Sachen, wo du sagst, ja, ich habe das noch nicht und deshalb bin ich das noch nicht. Lass das einfach los. Niemand kann sich etwas nehmen, es sei denn von Gott gegeben. Gott kennt die Zeit, wann die Dinge in deinem Leben zur Reife kommen. Und er wird sie dir zur rechten Zeit geben. Er wird nicht zu spät kommen. Lass es los jetzt. Vielleicht ist es eine Berufung, vielleicht ist es eine Beförderung, eine Beziehung, ein Kind, das du dir schon so lange wünschst. Gott wird nicht zu spät kommen, niemals. Und er will deinen Erfolg, er will deine Erfüllung, er will deine Schönheit. Und er wird es dir geben. Er ist treu und er wird segnen. Vater, ich bete, dass du uns von hier getröstet, ermutigt und gestärkt weggehen lässt. Wir danken dir für deine unendliche Liebe, Vater. Wir danken dir, dass wir deine Kinder geworden sind, Herr. Dass wir dich finden durften. Herr, dass wir wissen, wo wir herkommen, dass wir wissen, wo wir hingehen. Danke, dass du etwas für uns bereitet hast, was in keines Menschen Sinn hineingekommen ist, in kein Ohr gekommen ist. Das so weit über alles hinausgeht, Herr, dass wir es nicht begreifen. Und ich bete, dass du aus uns Menschen machst, die lernen schon jetzt in dieser Ewigkeit zu leben, Vater. In Jesu Namen beten wir und danken dir. Segne uns jetzt in der Woche, die vor uns liegt, Vater. Gib uns Kraft und Stärke. Hilf uns, ein Leben zu leben, Vater, aus der Identität in dir, dass wir wissen, wer wir sind. Und lehr uns immer mehr, Vater. Sprich zu uns durch das Prophetische, sprich zu uns in Träumen, Vater, in dieser Nacht heute. Heil uns, Jesus, wo wir Schmerzen haben, wo uns Dinge fehlen, Vater. Und Gott ist treu, wird dich nicht vergessen noch verlassen. Und ich segne euch im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Amen. Amen.